Also ich habe das Thema Kraft durch Gebet. Eigentlich sollte jetzt die Diana hier stehen und das halten. Und ich denke, sie wäre die richtige Person gewesen, weil sie wirklich ein Leben des Gebets führt, das weiß ich. Und sie hätte sicher ganz was anderes gesagt wie ich, aber jetzt müsst ihr mit mir Vorlieb nehmen. Ich denke, das ist einfach ein Thema, da könnte man eine ganze Freizeit damit füllen. Da gibt es so viele Sachen wie Gebet, Gebetsformen oder der Dank und der Lobpreis und so vieles, was man da ansprechen könnte. Das kann ich in der Zeit gar nicht machen. Ich habe einfach drei Themen, drei Aspekte, drei Gebetshaltungen, drei Erfahrungen herausgenommen, die ich einfach mit euch teilen möchte. Ich hoffe, ich kann das so rüberbringen, wie ich möchte. Ich bin auch sehr aufgeregt, ich bin kein Profi, das wisst ihr. Aber vielleicht kann es einem oder anderen doch dann helfen. Also ich habe mich gefragt, wie kann das Gebet für mich zu einer Quelle der Kraft werden? Und da ist mir eines bewusst geworden. Das Gebet hat natürlich etwas mit unserem Herzen zu tun, das wisst ihr alle. Es ist einfach etwas, was mit einer Beziehung zu tun hat. Also die Beziehung, die muss stimmen. Es ist eine Beziehung, eine Liebes- oder Freundschaftsbeziehung zwischen mir und dem Herrn. Und dann hat es auch noch etwas mit Annahme zu tun, dass wir angenommen, uns angenommen fühlen, angenommen sind. Und diese gegenseitige Annahme, denke ich, macht eine Beziehung erst möglich. Zum Beispiel, wenn ich jemanden nur vom Hörensagen kenne, den ich dann also auch bewundere und möchte auch gerne in seiner Gegenwart sein, aber da fühle ich mich doch immer ein bisschen fremd und es ist nicht so, dass ich mich da ausschütte. Als Beispiel möchte ich nehmen, kennt ihr alle den Schröder? Wer kennt ihn nicht, aber kennt ihr ihn? Also, das. Oh doch, du weißt doch, wer Schröder ist. Ja, du hast ihn gehört, was er gesagt hat. Du weißt, was er von uns als gutem Bürger auch möchte. Und wahrscheinlich bist du auch sehr geehrt, wenn er dich mal irgendwie sagt, kommen Sie da, hören Sie mal zu. Ja gut, du machst ja, so ist es auch, man macht sich seine Gedanken über denjenigen, aber man weiß nicht, ob er wirklich so ist, wie wir uns das vorstellen, weil wir ihn einfach nur kennen von dem, was wir von seinen Worten kennen und ja, und auch was er von uns möchte als gute Bürger und das versuchen wir auch zu tun, aber wenn wir irgendwie persönliche Dinge haben, würden wir wahrscheinlich zum Schröder nicht gehen. Ich glaube, der würde auch sagen, ich habe keine Zeit, also das ist jetzt nicht unbedingt mein Thema, was Sie da haben. Und der würde uns wahrscheinlich auch nicht, wenn er sein Erbe verteilt, einmal beglücken. Nee, weil eben er kennt uns auch nicht so gut wie wir. Ja, also was ist die Voraussetzung für eine gute freundschaftliche Beziehung? Wir müssen uns erst einmal richtig kennenlernen. Und das gilt auch, denke ich, bei Gott so. Und das gilt auch mit dem Gespräch mit Gott, mit dem Gebet so. Ich muss Gott erst einmal wirklich kennenlernen, wie er ist, damit ich diese Beziehung mit ihm aufbauen kann. Und dann habe ich mir gedacht, ja, was habe ich für ein Bild oft von Gott? Oder was haben wir manchmal für ein Bild? Ist es auch nur das, was wir so gehört haben von Gott? Ein ferner, fürchtender Gott, manchmal sehr kleinlich, ja, der nur darauf wartet, dass ich eins seiner Gebote übertrete, um mir dann zu zeigen, wie unfähig ich bin. Oder nimmt er mich mit meinen Schwächen und Fehlern an? Traue ich mich dann auch zu ihm kommen? Oder nur, wenn ich mir sicher bin, dass ich meine Sache einigermaßen richtig gemacht habe? Manchmal, denke ich, haben wir so ein Bild von ihm, weil es uns einfach so vermittelt wurde oder weil wir das einfach von unserer Kindheit her, von unseren Eltern auf Gott übertragen. Also so, wie wir erzogen worden sind, vielleicht strafend oder kleinlich oder mit Druck oder sonst was, das überträgt man auch auf Gott. Wir müssen uns also ein ganz neues Bild von Gott machen, wenn wir in eine Beziehung zu ihm eintreten wollen. Ja, und das können wir wirklich. Und zwar, wir können Gott kennenlernen, wie er ist, wenn wir in den Evangelien des Jesus betrachten. Denn das hat Jesus sagt ja, wenn ihr mich seht, seht ihr den Vater. Und ich und der Vater sind eins. Also wenn wir das sehen, wie Jesus ist, dann wissen wir, wie Gott ist. Und ich meine, ihr kennt natürlich Jesus, weiß ich. Aber trotzdem tut es manchmal gut, wenn wir mit Gott keine so richtige Beziehung haben, dass wir uns nochmal ganz bewusst den Jesus anschauen in der Bibel, wie er ist. Mit wie er mit Menschen umgeht. So geht Gott mit uns um. Ist er da kleinlich oder was? Oder ist er großzügig? Nimmt er nur bestimmte Menschen an? Oder ich denke, er nimmt gerade Sünder, gerade Schwache, gerade Fehlerhafte an. Und gerade solche sind ihm ja in Scharen nachgelaufen. Also er war wie ein Magnet für Leute, die sich nicht stark gefühlt haben, so wie ich. Okay, also ich möchte euch ermuntern, die Evangelien einfach nochmal zu lesen. Ich muss erstmal schauen, wo ich bin. Okay, das war das erste Blatt. Jesus sagt ja auch einmal, kommt her zu mir, wenn ihr unter der Last des Lebens stöhnt und schwer vorankommt. Bei mir findet ihr Ruhe für eure Seelen, denn ich werde den glimmenden Docht nicht auslöschen und das geknickte Rohr nicht brechen. Das ist für mich persönlich immer eine sehr große Ermunterung, wenn ich mich geknickt und schon am Auslöschen finde. Und Gott ist wie Jesus, der sagt das auch. Und Gott ist gut. Gott ist nicht böse auf uns. Und er ist nicht nur gut, wenn wir gut sind. Gott ist anders wie Menschen. Er liebte uns ja schon, bevor wir überhaupt an ihn gedacht haben. Und ihr kennt die Stelle, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. Ja, das hat auch etwas mit Annahme eben zu tun. Ich kann erfahren, dass er mich akzeptiert und mich annimmt, wie ich bin. Das muss ich halt erstmal glauben. Und das fällt uns manchmal sehr schwer, dass wir diese tolle Botschaft der Bibel wirklich glauben. Er nimmt mich an, wie ich bin. Wir denken, dass wir niemals gut genug sein werden, um dem gerecht zu werden, was Gott von uns fordert oder erwartet. Und das führt dazu, dass wir uns in seiner Nähe nicht so richtig wohlfühlen und an seiner unbedingten Liebe auch zweifeln. Und wie gesagt, oft stammen solche Zweifel eben auch aus schlechten Erfahrungen der Kindheit oder des Umfelds. Manchmal auch, denke ich, von einseitiger Belehrung, wenn das Gewicht zu sehr auf dieses Du musst und Du sollst gelegt wird. Das heißt jetzt nicht, dass wir uns nicht verändern sollen. Also versteht mich nicht falsch. Aber am Anfang steht diese gute Beziehung. Und wenn wir die haben, dann werden wir uns automatisch verändern. Das geht gar nicht anders. Da müssen wir uns gar nicht quälen. Wenn wir in dieser guten Beziehung drinnen stehen, dann werden wir so sein wollen wie dieser gute Gott. Aber unsere Selbstverurteilung... da kommt noch was vorher. Es gibt noch einen anderen Grund, warum wir Gottes Liebe nicht so leicht annehmen können. Das ist, weil wir uns selbst nicht annehmen können. Wir verurteilen uns ja oft selbst, schon an kleinen Dingen, weil wir nicht so sind, wie wir sind, weil wir zu dick sind, weil wir zu dünn sind, die Nase zu lang und die Beine zu kurz oder irgendetwas. Oder ja, weil wir uns einfach dumm fühlen manchmal und können uns einfach nicht so akzeptieren, wie wir sind. Und auch an Schulen wird das ja oft vermittelt, du bist nicht klug genug, du bist nicht schnell genug, nicht intelligent genug. Und auch die Werbung vermittelt, dass nur die Schönen, die Reichen und die Jungen erfolgreich sind. Ja, das geht schon ein, auch wenn wir sagen, ach, macht mir nichts, aber es hat seine Spuren und wir fangen an uns zu zweifeln und können uns nicht annehmen. Und auch diese Selbstverurteilung lässt uns glauben, dass andere uns dann auch verurteilen und ablehnen. Und dieses Denken wieder übertragen wir manchmal auch auf Gott. Wenn wir nicht so sind, wie wir sein sollen, dann ist der Abstand, dann kann er mich vielleicht gar nicht so annehmen. Und das geht dann immer so im Kreise herum. Aber diese Selbstverurteilung ist eine Grunderfahrung, die wir machen in dieser Welt einfach. Aber genau das ist die Strategie Satans, der hinter alledem steckt. Der Feind Gottes, der uns einflüstern will, dass Gott nicht gut ist und dass auch er mich ablehnt, weil ich so bin, wie ich bin und dass ich mich vor Gott schämen müsste. Es ist aber einfach eine Tatsache, wir fällen falsche Entscheidungen und es passieren einfach Fehler in unserem Leben, egal ob Sünde oder nicht. Und diese ganze Verurteilung liegt schwer auf uns. Dadurch werden wir kraftlos und verlieren die Hoffnung. Und auch unsere Beziehung zu Gott wird dadurch belastet. Und wir sind uns nicht gewiss, ob Gott uns einmal zu sich nimmt, wenn wir sterben. Also ich habe das oft auch unter Christen schon gehört. Ja, hoffentlich werde ich einmal, wird Gott mich zu sich nehmen. Ach, ich freue mich schon, wenn wir mal im Himmel sind. Ja, ich weiß nicht, hoffentlich wird das sein. Also sind wir uns gewiss oder nicht? Und wenn wir uns nicht gewiss sind, dann stimmt vielleicht was mit unserer Beziehung zu Gott nicht. Dass wir uns nicht so angenommen fühlen, dass wir immer diesen Mangel noch spüren, den eigentlich Jesus ja weggenommen hat. Im Johannesbrief steht etwas, was mir wirklich Mut und Zuversicht gibt. Das heißt dort, auch wenn uns unser Herz verurteilt, ist Gott größer als unser Herz und er kennt alle Dinge. Unser Herz verurteilt uns für viele Dinge. Deshalb ist es so leicht, Gott auch als diesen großen Verurteiler zu sehen. Aber in der Bibel wird Satan als der Ankläger und Beschuldiger der Menschen genannt. Er weiß nämlich, dass Anklage eine zerstörerische Wirkung hat. Deshalb ist es so wichtig für uns, dass wir das wissen, dass immer, wenn unser Herz uns verurteilt, wenn dieser Gedanke in uns kommt, Gott ist größer als unser Herz. Und weil Gott größer ist als unser Herz, können wir zu Gott kommen, wie wir sind und nicht, wie wir sein sollten. Und deshalb können wir auch dieses wunderbare Leben des Gebets kennenlernen, das von einer guten Beziehung getragen wird, weil Gott gut ist. Und für diese Einladung Gottes in dieses Gebet, Leben einer guten Beziehung zu kommen, ist es auch gar nicht so wichtig, ob wir jetzt noch an die Kraft des Gebets glauben können oder nicht. Es ist auch egal, wie unsere Gebete im Moment sind, ob sie trocken oder steif sind. Weil dann denkt man, ich kann nicht beten, das hört sich so komisch an und alles. Für Gott ist das gar nicht so wichtig. Er hat ein großes Herz, er kann das alles tragen. Und der Geist, wissen wir ja auch, vertritt uns im Gebet. Der macht das dann schön. Auch wenn wir kaum noch glauben können, auch wenn unser Glaube sehr schwach ist, weil wir vielleicht an der Härte des Lebens zerbrochen sind, Gottes Arme sind nach uns ausgestreckt. Er sehnt sich nach uns. Er möchte unsere Stimme hören, egal wie sie sich anhört. Er möchte, dass wir zu ihm nach Hause kommen. Er möchte geben und vergeben. Und ich denke da an dieses Gleichnis vom verlorenen Sohn. So müsst ihr euch das vorstellen. Da steht der Vater und wartet und guckt und hält seine Arme. Und egal wie wir ausgucken, dreckig oder schmutzig, er nimmt uns auf. Wir dürfen wieder nach Hause kommen. Und in seinem Haus, da ist es wirklich schön, weil da wird niemand bevorzugt, weder geschubst noch gestoßen, gedrängt oder eingeschüchtert. Wir kommen dort an nach dem Lärm und der Hetze des Alltags. Dort können wir uns endlich ausruhen. Wir dürfen dort unseren Frust abladen, weil da jemand ist, der uns zuhört und nicht unterbricht, weil uns jemand in den Arm nimmt und tröstet. Und ein gutes Wort der Ermunterung für uns hat. Dort können wir uns entspannen und wir können auch richtig Freude haben. Wir bekommen neue Kraft und neue Ideen. Es ist schön dort zu Hause. Also wenn wir in dieses Leben des Gebets, eben in diese Beziehung eingeben, erleben wir nämlich die große und intime Nähe Gottes. Es geht ja beim Gebet nicht um Methoden oder Definitionen oder Schemen oder irgendetwas, sondern es geht um eine Begegnung mit Gott. Es geht um eine Beziehung, die Gott mit uns haben möchte und die wir ja auch ganz, ganz dringend brauchen. Der zweite Punkt, den ich ansprechen möchte, Gebetserfahrung oder Gebetshaltung, das ist das Gebet des Loslassens. Wir haben darüber gesprochen, es ist nicht immer einfach. Es ist die Erfahrung, dass unser Wille und unsere Wünsche oft in einem Kampf gegen Gottes Willen sind. Kennt ihr das? Gott will ja mit uns eine Beziehung haben und eine Beziehung lebt ja auch vom Gedankenaustausch und von der Auseinandersetzung mit der Meinung des anderen. Und drum ist das nicht etwas, wo wir denken, das darf nicht sein, sondern das ist schon einfach so, dass wir da uns auch im Gebet manchmal in solchen Ringen und in einer Auseinandersetzung wiederfinden. Voraussetzung, dass ich mich mit Gott auseinandersetzen kann und mit seiner Meinung ringen kann, ist natürlich, dass ich auch ihn kenne, dass ich auch weiß, was er sagt und dass ich eben in der Bibel schaue, was sagt Gott, was meint er zu bestimmten Dingen. Und dann kann ich mich mit ihm wirklich auseinandersetzen. Dann darf ich ihm meine Meinung sagen und horchen oder gucken, was seine Meinung ist. Aber einfach ist es nicht, denn wir haben unsere Vorstellungen, die sind halt ganz anders. Und ja, das ist ein Kampf. Nach und nach, denke ich, aber führt uns dieses Gebet der Auseinandersetzung zu einer wichtigen Erfahrung. Und das ist eben dieses Loslassen unseres Willens. Erst dann sind wir glücklich. Erst dann fühlen wir uns befreit. Erst dann sind wir eben da angekommen, wo wir sein sollen. Und Gottes Wille fließt in unseren mehr und mehr ein. Es ist ja eine Sache, Gott zu lieben. Und eine andere Sache, auch seine Wege zu lieben. Und das ist eben ein Kampf. Denn wir haben ja unsere Vorstellungen, unsere Wünsche, unsere Pläne. Also ich habe das schon. Ich habe Gott immer viel Macht gesagt. Schau, das wäre gut und das wäre gut. Und das möchte ich haben und jenes. Und ich war immer sehr überzeugt, geprüft, ob das gut ist. Ja, Herr, das ist wirklich das Beste. Du brauchst jetzt wirklich nur deinen Segen dazu geben. Ja. Und dann sind wir enttäuscht, wenn das nicht geschieht. Besonders ist das mein Problem beim Loslassen meiner Kinder gewesen. Also, da habe ich viele Wünsche und Vorstellungen für sie gehabt. Die waren alle edel und gut, aber nichts ist da passiert von dem. Da habe ich mit Gott viel gerungen. Inzwischen habe ich einiges gelernt, auch dieses Gebet des Loslassens zu sprechen. Aber wir haben auch andere Dinge, wo wir loslassen müssen irgendwann einmal. Das sind die Vorstellungen, die wir an unseren Partner haben. Gibt es eine ganze Reihe, wie er sein soll. An die Geschwister, wie sie sein sollen, was sie tun sollen. Loslassen von der Sucht nach Anerkennung, die wir draußen im Beruf oder irgendwo haben, gerne haben möchten unbedingt und uns da quälen. Auch ich muss davon loslassen, immer etwas tun zu müssen, immer die Tätige sein zu wollen, wenn was ist, immer diesen Plan zu haben, jetzt muss ich das machen und jetzt muss ich das machen und jetzt wäre das richtig, sondern einfach auch mal loslassen und Gott machen lassen. Das ist das, wo ich meine Schwierigkeiten habe. Oder auch nicht zu allem etwas sagen zu müssen, loslassen davon, immer meine Meinung rauszuplärren. Aber wie gesagt, das ist ein Ringen, das ist Kampf, das ist dieses Loslassen unseres Willens, bis wir Gott endlich die Sache überlassen können, in dem Wissen, dass seine Wege ja die besseren sind, dass seine Gedanken zwar nicht unsere Gedanken sind, aber eben letztlich zu unserem Besten dienen. Euch fallen bestimmt viele Schriftstellen dazu ein, ich habe sehr wenige hier. Meine Wege sind nicht eure Wege und meine Gedanken sind nicht eure oder Gott kann machen, dass alles zum Besten dann nachher dient. Lest die Bibel, da steht viel drin. Von unseren Sorgen loslassen, das ist im Gesprächskreis auch schon angesprochen, es ist schon viel gesagt worden. Ja, im 1. Petrusbrief, im 5. Kapitel, da steht, überlasst Gott alle eure Sorgen, alle. Und da heißt es, er sorgt sich um alles in unserem Leben. Die Stelle habe ich vor kurzem gelesen, da dachte ich mir, alles, alles. Wir überlassen manchmal nur Teile ihm. Aber dieses Gebet des Loslassens ist schon ein Prozess. Es geschieht nicht von heute auf morgen. Das ist ein Prozess, der das ganze Leben durchgeht. Wir müssen immer wieder loslassen von verschiedenen Dingen. Es ist ein langer Weg von angestrengten Kämpfen und vom Argumentieren bis hin zu endlich einem befreiten Loslassen. Wenn wir endlich loslassen können und es endlich Gott hinlegen können, werden wir endlich auch ruhig und zufrieden, das, was, wonach wir uns sehnen. Wir fühlen uns geborgen und haben die Zuversicht, nach der wir uns sehnen. Und dann können wir uns wirklich vertrauensvoll in die Arme Jesu fallen lassen. Wir brauchen also nicht denken oder nicht meinen, dieses Kämpfen mit Gott, das darf nicht sein oder wir müssen uns schämen dafür. Das ist ein Prozess, der dem vorausgeht, was dann endlich Befreiung schenkt. Ach, jetzt endlich, Herr, habe ich es dir übergeben. Und denke, Jesus hatte diesen Kampf auch. Denkt mal an seinen Kampf im Garten Gethsemane. Er kannte Gottes Willen. Er hat ihn ja sogar mit Gott selbst ausgeschmiedet, was er da tun musste, seinen Weg. Und wusste aber auch, was auf ihn zukam. Und trotzdem, da, als es dann soweit war, dann rang er im Gebet. Er flehte. Er schwitzte. Das tue ich auch manchmal. Wenn ich an solche Sachen denke, dann gerate ich in Panik und ich fange an zu schwitzen, wenn ich mit so einer Auseinandersetzung bin. Und Jesus hat vielleicht auch so eine Auseinandersetzung mit seinem Vater gehabt, dass er gesagt hat, Vater, gibt es nicht doch noch eine andere Möglichkeit, die Menschen zu retten? Muss denn wirklich das jetzt sein? Es war ihm wirklich nicht leicht, aber Gottes Antwort blieb halt. Dies ist der einzige Weg, Menschen von ihrer Schuld zu erlösen. Und Jesus sprach dann endlich dieses Gebet des Loslassens, das für uns so wichtig war, nicht mein Wille, Vater, sondern deiner geschehe. Und das, so weit müssen wir halt auch irgendwann kommen. Ja, auch andere Personen in der Bibel haben dieses Gebet des Loslassens lernen müssen, zum Beispiel Hiob. Wir lesen von seinen Gebeten des Nichtverstehens. Ihr habt Hiob, denke ich, alle schon mal irgendwann gelesen. Wir hören dort seine verzweifelte Klage, also als diese ganzen Unglücksserien über ihn hereingebrochen sind. Unfassbar, unvorstellbar, was da passiert ist. Und er hat auch mit Gott gekämpft, einfach nach der Frage, ja, was soll denn das? Was habe ich denn gemacht? Was ist denn los? Und die Meinung der Menschen damals war ja auch, dass Gott die Braven segnet und die Bösen bestraft. Und also musste er vielleicht und auch seine Freunde sowieso haben gedacht, in deinem Leben ist was passiert, du hast was Schlechtes getan und das ist jetzt deine Strafe. Ja, glauben wir das heute nicht auch manchmal, wenn sowas passiert, auch gerade bei anderen? Naja, das ist jetzt die Strafe, weil er. Ja. Und der Hiob dachte das auch. Irgendwas stimmt mit mir nicht, dass mir so schreckliche Dinge passieren. Aber Gott ist gut. Das muss ich mir auch immer wieder sagen. Gott ist gut. Von ihm kommt nichts Böses. Er lässt es manchmal zu. Es dient zu irgendetwas, aber er schafft nicht das Böse. Gott ist gut. Gut zu Gerechten und Ungerechten. Er handelt anders als wir Menschen und lässt seine Sonne scheinen über Gerechte und Ungerechte. Und Hiobs Frage, warum das alles, beantwortete Gott eigentlich nicht. Wir wissen sie nur, aber Hiob hat sie nicht bekommen. Aber Gott zeigte ihm seine Größe und seine Herrlichkeit und seine Macht. Und er fragte ihn auch, warst du dabei, als ich das alles gemacht habe? Hast du zu dem Plan irgendwas dazu getan? Er hat ihm eigentlich gezeigt, ich bin Gott, ich kann alles. Und damit war der Hiob auch zufrieden. Und das wird auch in unseren Gebeten, sagt uns das Gott auch manchmal. Sei stille und erkenne, dass ich der Herr bin. Ja, noch ein Gebet des Loslassens. In der Gemeinschaft der Gläubigen, unserer Gemeinde, müssen wir dieses Gebet des Loslassens auch beten. Ein Beispiel hierfür sind die Jünger Jesu. Ihre Vorstellungen waren auch rein menschlich, ihre eigenen Vorstellungen. Zu Rechten und Linken des Herrn einmal sitzen in seinem Reich. Das wäre toll. Jeder wollte der Größte sein. Das, wenn wir uns jetzt so betrachten, haben wir ja auch diese Dinge. Wer macht es wohl besser und schöner? Wer kann es besser? ja, oder die Frage, wozu man das Geld wohl am besten verwenden könnte, war bei denen schon eine Frage, bei uns auch. Und Petrus war überzeugt, dass er der einzig Mutige sei, der niemals zum Verleugner würde. Wenn die anderen schon, aber ich nicht. Ich stehe. Okay, aber sie alle mussten ihre Vorstellungen loslassen. Nämlich als sie nach Jesu Tod und Auferstehung da beieinander waren und gewartet haben, dass der Herr kommt, da müssen wohl Verschiedenes durch ihren Kopf gegangen sein. Da sind sie wahrscheinlich ganz klein und demütig geworden und mussten einsehen, dass sie im Grunde ein Häufchen Versager waren. Ja, sie waren auf die Vergebung angewiesen, auf die Annahme des Herrn, wenn er wiederkommt, auf seine Hilfe, auch auf seine Weisungen, den Heiligen Geist, den sie dann auch bekommen haben. Sie waren auf Gottes Kraft einfach angewiesen. Und mehr sind wir ja auch nicht, oder? Wir sind auch ein Häufchen Sünder, Versager, angewiesen auf den Herrn und seine Hilfe. Und deshalb sollte auch unsere Haltung so sein, wenn wir uns als Gemeinde versammeln, dieses Bewusstsein, dass man sich gegenseitig bekennt, vergibt und dem anderen den Vorrang gibt. Das Gebet der Gemeinde ist auch ein Gebet des Loslassens, nämlich nicht ich, sondern wir. Und ich denke, dieses Bedürfnis, von diesem Bedürfnis muss man lernen, langsam loszukommen, dass man sich gerne in seine eigene heile Welt zurückziehen möchte. Das Bedürfnis haben viele, das haben wir alle ab und zu mal. Ja, nur ich und der Herr und weg von diesen Problemen, sich nicht mit dem anderen auseinandersetzen, dann stimmt es bei mir wenigstens und ich fühle mich gut. Aber das ist es nicht, was der Herr will. Das ist nicht das, was in der Gemeinschaft sein soll. Ich denke, Jesus hat sich auch zurückgezogen, das stimmt, zum Gebet und zum Kraftholen. Aber dann ging er wieder auf die Menschen zu und hat ihnen gedient. Und ich denke, das möchte auch er von uns haben, dass wir einander dienen und uns nicht zurückziehen. Und dass wir von diesem Bedürfnis einfach auch loslassen. Ein Beispiel für Loslassen ist auch Paulus. Das war für mich neu, für euch vielleicht nicht. Dass ich dachte immer, nach seiner Bekehrung ist er losgezogen und hat gleich da richtig schön missioniert. Aber wenn man das in der Bibel genau liest, da hören wir von 13 Jahren eigentlich gar nichts viel von ihm. Nichts, was er gemacht hat, nichts, was Gott mit ihm gemacht hat. Ja, und ich denke, in dieser Zeit hat er viel gelernt und musste auch von vielem loslassen. Er sagt ja am Ende, erstmal das andere vielleicht, er musste loslassen von seinem tollen Stand, den er hatte da in der Gemeinschaft der Gläubigen, dass er etwas war, er hatte Ansehen, er hatte Macht und auch sein Bild von dem Messias war sicher ein ganz anderes, von dem er loslassen musste. Und nach diesen 13 Jahren, da hören wir dann einen Satz von ihm, das alles habe ich hinter mir gelassen oder losgelassen und ja, und empfinde das jetzt sogar als nichts und als Dreck. Und nur noch Jesus gilt und seine Liebe gilt etwas für mich. Und das ist dieses Gebet des Loslassens. Er hatte auch ein körperliches Gebrechen, wie viele von uns. Und auch er flehte zu Gott dreimal und nicht nur ein kurzes Gebet. Das war bestimmt auch ein Gebet der Auseinandersetzung. Mensch, mach doch, dann kann ich dir besser dienen. Und nimm doch weg, du hast die Kraft. Und ich habe es doch bei dir gesehen, wie du es bei anderen machst. Bis er dann endlich verstanden hatte, dass Gott gerade in seiner Schwachheit seine Macht zeigen wollte. Er hatte gelernt, mit seinem Problem zu leben. Und das ist Loslassen. Mit seinem Problem leben lernen, weitermachen. Gott nimmt uns nicht immer unser Leid. Aber wenn wir loslassen, gibt er uns die Kraft, damit zu leben. In diesem Gebet des Loslassens geht es ja um letztlich um den Verzicht unserer eigenen Pläne, einer Idee oder Sache, die uns scheinbar sehr, sehr wichtig ist. Aber im Gebet des Loslassens lernen wir dann doch, auf die Güte Gottes zu vertrauen. Und dessen größtes Ziel ist es, uns Gutes zu tun. Und das ist dann doch ein Gebet voller Hoffnung. Und ich denke da an ein bestimmtes Lied, mit dir habe ich drüber gesprochen, das mir immer wieder in den Sinn kommt. Das ist in der katholischen Kirche wird das mit Orgelbegleitung immer sehr machtvoll gesungen. Das heißt, wohin soll ich mich wenden, kennt ihr das? Wenn Gram und Schmerz mich drücken, wem könnte ich mein Entzücken? Da ist das alles drinnen, dieser Schmerz und auch das Entzücken. Also, persönliches Beispiel. Ich habe viele Jahre darum gebetet, dass Gott meine Kinder segnet. Das machen ja wohl alle Mütter. Dass er ihnen ihre Schwierigkeiten nimmt. Dass er sie von ihrer Krankheit befreit. Und dabei habe ich aber in erster Linie immer versucht, ich meinen Kindern gute Ratschläge zu geben. Ihnen mein Ziel, das ich für sie habe, zu zeigen, meinen Plan und meinen guten Rat, wie sie etwas machen sollen. Auch meinen Glauben, denke ich, habe ich manchmal versucht aufzudrücken, so zu glauben, wie ich glaube. Das, ihr kennt das alle, das hat mich viel Kraft und viele Tränen gekostet. Und es hat auch nicht viel geändert, im Gegenteil, es ist noch schlimmer geworden. Ich habe Gott da nicht verstanden. Dass er mich da gar nicht unterstützt hat. Ne? Aber irgendwann, ja, das sind Jahre irgendwann, da habe ich endlich begriffen, dass Gott nicht eingreifen wird, dass er vieles machen will und vieles machen kann und auch tut, aber nicht, solange ich meine Pläne dadurch drücke, solange ich ihm im Wege stehe. Ich habe also Gott um Hilfe für meine Kinder gebeten. Aber bevor er überhaupt an ihnen arbeiten konnte, war ich ja schon dabei, selbst was zu tun und ihnen meine Einsichten und meine Pläne und Ziele zu vermitteln. Also die Erkenntnis, dass ich dem, was für meine Kinder gut gewesen wäre, selber im Weg gestanden bin, dass ich das, was ich für sie eigentlich wollte, ein erfülltes Leben mit Gott und Friede und Freiheit in ihm, dass ich dieser Klotz war, der da im Weg gestanden ist, also das hat mich fast umgehauen. Das macht im Moment sogar Schuldgefühle. Ich weiß, sie sind nicht richtig, aber das hat mich echt auf die Knie gezwungen. Ich kann es nicht rückgängig machen, aber Gott ist immer noch, Gott ist immer noch da. Ja, das hat mich schon traurig gemacht, hat lange gedauert, aber ich denke, ich fühle mich jetzt befreit davon. Es ist eine Last von mir gefallen, nachdem ich endlich begriffen habe, dass Gott das macht und nicht mehr ich machen muss. Ich kann meine Sorgen getrost in seine Hand legen und meine Kinder und alles das, wofür ich immer so kämpfe, seiner Führung überlassen. Und meine Gebete für meine Kinder sind heute ganz andere wie damals. Nicht Herr, mach, dass sie das haben und dass sie das bekommen und dass sie das erreichen, sondern das sind Gebete, wie ich sie am ersten Abend auch vorgelesen habe. Herr, schenk ihnen deinen Geist und hilf ihnen, dass sie deinen Plan erkennen, dass sie deine Kraft erfahren und deine Liebe in Jesus erkennen. Ja, dass sie dann ein Leben führen können, das ihnen Freude macht, weil du das für sie alles ausgedacht hast und nicht ich. Das ist gut, ich bete das immer, immer wieder. Dann komme ich zu einem dritten Gebet oder der dritten Gebetserfahrung, in der vielleicht auch viele von euch schon waren. Ich nenne das einfach das Gebet in der Wüste. Es ist eine Gebetserfahrung, in die Gott uns manchmal führt, wenn er unsere Persönlichkeit und unsere Beziehung zu ihm verändern will. Also am Anfang unseres Glaubens, da haben wir gute Zeiten, viele gute Zeiten. Und wo ich das gestern gehört habe mit diesen Verheißungen und wie Gott da einfach hilft und es passiert alles, was ich bete, das ist toll. Aber irgendwann in unserem Leben, das ist bei jedem irgendwo anders, kommt eine Zeit, da denken wir, das darf doch nicht wahr sein. Ist jetzt Gott überhaupt noch da? Ist das alles, was ich da erlebt habe oder da? Hilft mir das noch? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so ein Gefühl der Leere und der Dürre, eben Wüste. Ich rufe und nichts kommt. Ich bete, nichts passiert. Ich frage mich dann ja, ist Gott überhaupt noch für mich da? Er scheint abwesend zu sein. Und das passiert auch manchmal, gerade nach einiger Zeit der aktiven Nachfolge. Dass wir bei allem frommen Tun ein Gefühl dieser Leere in uns haben. Also ich hatte das schon. Wir lesen in der Bibel, aber sie erscheint uns plötzlich trocken wie ein Steuergesetzbuch. In der Gemeinde scheint alles so flach und ohne Tiefe. Die Gebete sind doch unpersönlich. Der Gesang ohne Begeisterung. Und das Geschrei der Kinder, das stört uns da vor uns überall. Dann laufen sie rum und ach, da kann ich mich nicht konzentrieren. Die Gespräche sind oberflächlich, bla 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 und wie geht's und ha 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 und das war's. Also wir gehen leer nach Hause. Wir empfinden nichts von der Gegenwart Gottes und wir fragen uns, sind wir noch in der richtigen Gemeinde? Das kann's doch nicht sein. Nichts ist mehr wie am Anfang. Dieses tolle Gefühl ist plötzlich nicht mehr da. Ja, und ich denke in dieser Phase, das ist die Phase, wo Menschen dann oft die Gemeinde verlassen, weil sie dieses tolle Gefühl nicht mehr haben und sie denken, ja, das liegt eben an den anderen, weil die so oberflächlich sind, weil das so trocken ist, die Predigt, oder ja, weil da so vieles ist, was mich einfach stört und die sind alle so nicht geistlich genug und ja, oder da passiert einfach nicht das Richtige. Man sucht einfach die Schuld bei dem anderen. Und anstatt diese Leere, diese Wüste, in die man da tritt, auszuleben und sich eben damit auseinanderzusetzen, sind sie ständig auf der Suche nach diesem guten Gefühl, nach dieser Oase der Grünen, die sich dann beim Näherkommen doch wieder als Fata Morgana zeigt. Denn das bringt nichts, das Weglaufen. Also Gott führt uns dann immer wieder in solche Situationen. Er führt uns immer wieder zurück in diesen Tunnel, in diese Wüste, damit wir uns endlich mal selbst in Frage stellen und uns von ihm verändern lassen. Vielleicht unser falsches Bild, das wir von uns und von anderen und vielleicht auch von Gott haben, zurechtrücken lassen. Diese Zeit in der Wüste, denke ich, ist eine Zeit der Prüfung und Vorbereitung. Die Bibel beschreibt es, diese Erfahrung so. Und berichtet uns auch von Menschen, die in so einer Wüste waren. Und da stößt man auch wirklich an seine persönlichen Grenzen. Und trotzdem ist dieser Weg in die Wüste kein Irrweg. Es ist nicht falsch, kein falscher Weg, sondern eine ganz wichtige Hauptstraße, wenn wir in der Beziehung zu Gott, wenn wir in unserem Glaubensleben vorankommen wollen. Und viele große Männer und Frauen in der Bibel und auch gläubige Menschen sind diesen Weg gegangen. Und ich möchte ein paar Beispiele aus der Schrift nennen. Ich denke an den Mose. Er war ja was. Er war ja der Sohn, wenn auch nur angenommene Sohn der Pharao-Tochter und war schon etwas. Aber nachdem er eben diesen Fehler gemacht hatte, musste er fliehen und er war lange Zeit in der Wüste. Und wir hören nichts davon, dass es ihm irgendwie toll gewesen ist. Da es scheint alles still, er ging so sein Leben, das plätscherte so dahin. Gott sprach auch nicht groß, er hatte keinen großen Auftrag von ihm. Aber es muss schon etwas in ihm gewesen, in seinem Herzen passiert sein. Denn irgendwann sprach Gott zu ihm und gab ihm auch wieder einen Auftrag. Dann kennen wir Davids Klagerufe in den Psalmen, wo er sagt, unter anderem, ich rufe dich den ganzen Tag, aber du antwortest nicht. Kennen wir das? Etwas Ähnliches musste wohl auch der Teufel Johannes erfahren haben, denke ich, als er da im Gefängnis saß. Er, der Wegbereiter dieses Messias, und nun sitzt er im Gefängnis und wartet auf seinen Tod und nichts passiert. Und er lässt fragen, bist du der Christus? Also, da ist schon auch was in ihm passiert, da ging schon auch was in ihm vor. Aber ich denke auch wiederum, das beste Beispiel ist Jesus selbst. Auch er musste diese Erfahrung machen, und zwar am Anfang seines Wirkens. Wir lesen von ihm, am Anfang, dass er zunahm an Alter und Weisheit, an Gunst bei Gott und den Menschen. Die Gelehrten staunten über seine Weisheit und Gott bekannte sich zu ihm: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Und trotzdem, bald danach lesen wir, da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, weil er vom Teufel auf die Probe gestellt werden sollte. Also, es war wohl die Zeit der Bewährung, der Vorbereitung für sein weiteres Wirken. Und wie versuchte denn Satan, Jesus von seinem Weg abzubringen? Och, jetzt wollte ich das vorlesen und habe die Bibel nicht mitgenommen. Hat jemand eine moderne Übersetzung dabei? Ja, kannst du das lesen? Lukas 4, 1 bis 13.
Erfüllt vom Heiligen Geist kam Jesus vom Jordan zurück und der Geist Gottes führte ihn in die Wüste, wo er sich 40 Tage aufhielt. Dort war er den Versuchungen des Teufels ausgesetzt. Jesus aß nichts während dieser ganzen Zeit und der Hunger quälte ihn. Da forderte ihn der Teufel auf: Wenn du Gottes Sohn bist, dann mach doch Brot aus diesem Stein. Aber Jesus wehrte ab: Nein, denn es steht in der Heiligen Schrift, der Mensch lebt nicht allein von Brot, sondern von allem, was der Herr ihm zusagt. Dann führte ihn der Teufel auf einen hohen Berg und zeigte ihm in einem einzigen Augenblick alle Reiche der Welt und bot sie Jesus an. Alle Macht über diese Welt und ihre Herrlichkeit will ich dir geben, denn mir gehört die Welt und ich schenke sie, wem ich will. Wenn du vor mir niederkniest und mich anbetest, wird das alles dir gehören. Wieder wehrte Jesus ab: Nein, denn Gott verlangt in der Heiligen Schrift von uns, du sollst allein Gott anbeten und nur ihm gehorchen. Jetzt nahm ihn der Teufel mit nach Jerusalem und stellt ihn auf die höchste Stelle der Tempelmauer. Spring hinunter, forderte er Jesus auf, du bist doch Gottes Sohn. Es steht geschrieben, Gott wird seinen Engeln befehlen, dich zu beschützen. Sie werden dich auf Händen tragen und du wirst dich nicht einmal an einem Stein verletzen. Aber Jesus wies ihn auch diesmal zurück. Es steht geschrieben, du sollst Gott, deinen Herrn, nicht herausfordern. Nachdem der Teufel mit seinen Versuchungen gescheitert war, verließ er Jesus für einige Zeit.
Danke. Ja, ich denke, in dieser Wüstenzeit, die wir erleben, da kommt auch der Satan. Das ist seine gute Zeit, seine Chance, wo er vielleicht was schafft mit uns. Er versucht uns auch von unserem Weg abzubringen und sagt vielleicht auch zu uns: Du brauchst doch diesen schweren Weg in deinem Leben nicht gehen. Ich kann dir die ganze Welt zu Füßen legen. Das sind doch auch die Gedanken, die Satan uns einflüstert, wenn wir uns in der Wüste befinden. Und er bietet uns reichlich Ersatz an, wenn wir Hunger haben, nach Leere in uns haben und Hunger einfach. Er sagt: Probier doch mal aus, ob Gott dir wirklich hilft, wenn du deinen eigenen Weg gehen willst. Oder willst du weiter diesen beschwerlichen Weg des Glaubens gehen? Das Leben hat doch so viel Schönes zu bieten. Und ich habe auch sowas gedacht. Und zwar eben wieder für meine Kinder, das ist halt mein Leben. Ja. Ich habe gedacht: Ach Gott, den Beruf müssten sie haben. Der würde nicht den sie haben, sondern ein anderer. Da würden sie ganz anders ihre Fähigkeiten einsetzen können und viel glücklicher werden können. Oder gib ihr doch endlich eine andere Wohnung, nicht dieses Loch da oben im Dach. Da kann sie sich doch gar nicht entfalten. Das ist doch, wie will denn da ein Mensch, ich habe ja eine sehr große Wohnung und dann gehe ich vielleicht von mir aus. Oder schenk doch Gesundheit. Wie kann denn ein Mensch, wenn er krank ist, etwas für dich tun? Tja, dann ist mir das irgendwann gekommen, Jesus in der Wüste. Der Mensch lebt nicht von diesen Dingen. Das habe ich auch erfahren. Selbst wenn dann irgendetwas gekommen ist, das hat den seelischen Zustand nicht verändert. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Und das sollten auch unsere Antworten sein, wenn solche Anfechtungen in der Wüste kommen. Das ist es wichtig, dass wir Gottes Worte gut kennen, dass wir das, was er uns im Wort Gottes sagt, gut kennen, damit wir eine Antwort haben. Damit wir dann sagen können: Nein, Nein, das ist jetzt etwas, was ich denke, aber der Herr hat gesagt. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, es ist auch für uns eine große Versuchung, aus dieser Wüste auszubrechen. Aber es ist auch eine Zeit der Prüfung. Und es ist eine Zeit der inneren Reinigung, wo Gott uns offenbart, was in uns tatsächlich ist. Es ist eigentlich dann doch eine gute Zeit. Und ich möchte ein paar Punkte ansprechen, was da alles passiert in uns, wovon Gott uns reinigen möchte. Das ist einmal die Erfahrung, dass Gott nicht immer gleich da ist, wenn wir ihn brauchen. Und dass wir manchmal lange warten müssen. Dass er nicht dieser dienstbare Geist in der Flasche ist, der hervorkommt, wenn wir meinen, jetzt müsste er da sein. Und dass er auch keine Marionette ist an unseren Fäden, dass wir ihn hinlenken können, wo wir ihn haben wollen. Aber es ist ja auch eine Zeit der Gnade, wo Gott mein falsches Bild, das ich von ihm habe, zerstört. Es ist halt so, in dieser Zeit der Dürre und Entbehrung, da kann ich das eigentlich einfach besser lernen. Das ist eben auch manchmal die Stille in mir. Manchmal drückt uns Gott mit etwas nieder, wo wir ganz, ganz allein sind und ganz in der Stille sind, wo niemand uns zur Seite steht, wo wir das ganz allein miteinander mit uns auskämpfen müssen. Ja. Ich erkenne aber auch, Gott, wie Gott wirklich ist. Und ich denke, wir kämpfen doch alle mit der Frage, ob es Gott wirklich gut mit uns meint, wenn wir nicht bekommen, was wir wollen. Aber dann erinnere ich mich eben an das, was Jesus gesagt hat, ist es auch schon vorgelesen worden, dass der Vater seinen Kindern kein Stein statt Brot gibt und keine Schlange statt einem Fisch, dass er uns aber seinen Heiligen Geist geben möchte, dass der ist der Geber aller guten Dinge. Was Besseres kann er uns gar nicht geben. Und zweitens, ich lerne auch in dieser Zeit frei zu werden, unabhängig zu werden, unabhängig von äußeren und inneren Bindungen. Frei zu werden oder unabhängig zu werden im Glauben von dem, was andere mir sagen, also meinen eigenen Glauben zu finden, nicht das, was andere mir sagen, das sollst du glauben und so sollst du sehen, sondern mich selber auseinanderzusetzen mit Gott, wie Gott ist. Dass ich einfach lerne, meine eigenen Entscheidungen zu treffen und nicht immer, das sollst du jetzt tun und das sollst du jetzt tun und hier sollst du jetzt hingehen und das sollst du jetzt machen, sondern dass ich lerne, wirklich selber zu denken und selber zu erfahren, was Gott von mir will und das dann auch ganz konsequent gehe. Ich muss nicht immer tun und sagen, was andere von mir erwarten. Das lerne ich auch. Und ich muss nicht unbedingt immer sichtbare Leistungen hervorbringen, um zu beweisen, was für ein guter Christ ich bin. Ich lerne, auf Gott allein zu vertrauen und ihm zu gefallen zu leben. Ich lerne auch loszulassen von der Vorstellung, es müsste immer etwas Großes und Bedeutendes in meinem Leben als Christ passieren. Mein Leben als Christ ist nicht der große Wurf, der alle meine Probleme verschwinden lässt, sondern ich lerne, mit meinen Problemen und mit meinen Beschränkungen im Vertrauen auf Gott zu leben. Ich lerne, fest zu werden und festzuhalten an Hoffnung, Glaube und Liebe. Und Gott möchte ja auch nicht, so wie es auch schon hier gesagt worden ist, mit diesem Wackelpudding, dass ich hin und her geworfen werde von Begeisterung und Zweifel, sondern dass ich mir ganz sicher werde in ihm und dass er durch seinen Heiligen Geist in mir wirkt. Und ich lerne auch, dass Gott nicht an Ort und Zeit gebunden ist und dass ich ständig und überall mit ihm reden kann. Er ist mir nah und hört mich. Denn Jesus sagt, ich bin bei euch alle Tage. Und auch schon gehört, bis ans Ende der Zeit. Das ist einfach eine Wahrheit, dass er immer bei uns ist. Egal, ob ich das sehen oder fühlen kann. Ich muss auch nicht immer gut drauf sein oder mich gut fühlen. Sondern ich lerne, fest zu vertrauen, auch wenn ich nichts empfinde oder fühle. Ja. Ich habe mir da noch ein paar Gedanken gemacht über Gebete, die mir in dieser Zeit geholfen haben. Ich denke, das ist einmal das Gebet des Jammerns und Klagens. Wir meinen manchmal, das dürfte nicht sein. es ist keine Sünde, sondern ich denke gerade, dass es ein Ausdruck meiner echten Beziehung zum Herrn ist, dass ich mal so richtig jammern und klagen darf. Nicht anklagen, aber klagen. Wo sonst könnte ich denn meinen Schmerz abladen und meine Enttäuschung? Wo soll ich denn hingehen? Wer könnte denn das sonst verstehen? Und Gott ist groß genug, um damit umgehen zu können. Er nimmt Dank und Klage an, beides, denn er will, dass ich auch innerhalb meiner Konflikte zu ihm komme. Ich darf klagen, aber ich darf auch um Vergebung bitten. Gott versteht beides und er allein kann mich ja auch davon befreien. Er will in mir wirken. Das ist sein Werk, nicht meins. Dann das Zweite ist das Gebet, dass ich im Gebet in einer Haltung und der Sehnsucht und der Liebe zu ihm komme. Mein Herz einfach öffne, frage und höre, was Gott mir sagen will. Mein Herz für ihn ausschütten und erfahren, dass seine Liebe auch die tiefsten Tiefen meiner Not noch erreichen kann. Und das, was ich in guten Zeiten erlebt habe oder gelernt habe, gehört habe von ihm, an das halte ich mich dann auch in solchen Zeiten fest. Seine Zusagen, seine Prophezeiungen, wie wir gehört haben. Ich hole mir alle diese Sachen dann einfach immer wieder hervor. Und ich denke, eins der wichtigsten Gebete, die wir dann immer wieder sprechen dürfen und sollten, ist: Prüfe mich, Herr, und sehe, wie ich es meine. Und schaue auf meine Wege, ob es gute Wege sind, und dann zeig mir deine Wege. In dieser Zeit ist das einfach die Zeit, wo wir uns einfach fragen sollen, ja Herr, ist das alles so richtig, was ich mache in meinem Leben? Sind die Wege alles wirklich so rein und so edel? Zeig mir einfach, was du denkst, und zeig mir einfach, was du willst. Ja, es gibt noch viel zu sagen über das Gebet, denke ich. Über Lob und Preis. Ganz was Wichtiges. Es gibt so viele Aspekte, die man da betrachten könnte. Ich denke, das wäre etwas für eine Freizeit, dass man jeden Tag etwas anderes betrachtet. Der Dank, der so wichtig ist, die Fürbitte für anderen. Ich weiß, da ist noch so, so viel drinnen. Aber ich denke, meine Erfahrung ist, wenn die Beziehung stimmt zum Herrn, wenn ich da frei bin, da kommt das alles. Denn wenn ich mich mit einem Menschen beschäftige, den ich verehre und den ich liebe, ich werde immer mehr wie er. Kennt ihr das? Man fängt sogar an zu reden wie er und lachen zu wie er. Ja? Es geht ja hier nicht um Formen und Muster, und obwohl wir ein Mustergebet haben und sehen, was da sehr wichtig ist. Das wollte ich euch einfach nur sagen, diese paar Dinge. Und ich hätte den Wunsch, dass wir das Lied, ich glaube, jemand hat die Blätter schon verteilt, oder? Haben wir noch Zeit? Ja, das Lied, das sie austeilt, noch singen, weil das ausdrückt, was dann oft in meinem Herzen ist.